So, so, dann darf ich. Ja, grüß Gott miteinander, es ist lange her. Wir standen mittendrin beim Pater Rahner bei dem Gedanken, bei seinem Testament, wie er es selber einmal genannt hat, dieser Brief oder Rede des Ignatius an einen Jesuiten von heute, und waren da so weit gekommen, dass er sagt, wir haben ja angefangen damit mit der Ungegenständlichkeit Gottes, dass die Erfahrung eigentlich gerade keine Erfahrung ist und dergleichen, und dass es aber dann umschlägt und dass er dann sagt, nein, es gehört hier unbedingt der Bezug auf Jesus Christus hin. Und dann spricht er ja dann davon, dass er deswegen ja ins Heilige Land wollte. Er wollte dort ja eigentlich bleiben, nur hat das dort der Chef, der Franziskaner, der dort das Sagen hatte, der hat ihm das nicht erlaubt, hat gesagt, er muss wieder zurückgehen nach Europa. Und ist also dann wieder weggereist. Er hat ja nochmal extra, ist er nochmal zurück, weil er nicht mehr wusste, wie die Fußstapfen waren von der Himmelfahrt. Die musste also nochmal angucken auf dem Ölberg und dann also wieder mit dem Schiff zurück. Das war der Punkt, also das, was zunächst mal so transzendental und offen losgeht mit der Mystik, das verringert sich dorthin. Dann haben wir ja beim letzten Mal auch so diskutiert, da nochmal über die Frage, wie ist das mit Philosophie und Theologie, und da würde ich gern grundsätzlich einfach was einschieben. Also ich wollte so sagen, die Renaissance hat ja das Wort Mittelalter erfunden. Die sind also hingegangen und haben gesagt, Media Aetas da, und das finstere Mittelalter und das dunkle Mittelalter, das war alles andere als finster und dunkel. In den akademischen Kreisen konnte alles diskutiert werden. Natürlich konnte man nicht über alles und jedes reden, einfach so vor den Leuten, weil das dann Verwirrung oder sonst was gemacht hat. Aber innerhalb der Hochschulen wurde alles diskutiert. Das ist ja heute nicht der Fall. Heute herrscht da diese Political Correctness und all diese Geschichten, sodass wir inzwischen ja jedenfalls in Europa eine ziemlich eingeschärfte Meinungsbegrenzung eigentlich schon haben. Man darf verschiedene Dinge gar nicht sagen, geschweige denn, dass man sie dann diskutieren könnte. Das wird ja gleich schon belegt. Also das gehört hin, und das wäre also das Erste, was zu sagen ist, dass das hier also eine akademische, das ist eine Hochschule hier, also eine akademische Schule, und innerhalb dessen ist so, dass das also hier eine philosophische Hochschule eigentlich ist und keine theologische, aber sie ist eben in der Trägerschaft der Jesuiten, die da ist. Insofern ist es also eine kirchliche Sache und eine also katholische Sache. Die Frage ist nochmal, gibt es eine Philosophie innerhalb einer Konfession? Das berühmte Wort von Heidegger, dass die christliche Philosophie ein hölzernes Eisen sei, die spukt ja immer noch manchen in den Köpfen rum. So dass er auch selber gesagt hat, wenn er glauben würde, würde er die philosophische Werkstatt schließen. Er meint, Philosophie ist also ein Fragen, und wenn man Antworten hat, dann ist man eigentlich kein Philosoph mehr. Das war so seine Position, vor allen Dingen in der mittleren Zeit, dass man das einführt. Also Philosophie wird hier gemacht mit der Überzeugung, dass das eine christliche Philosophie ist. Das heißt nicht, dass man aus der Bibel was beweist, aber dass man für den Erkenntniszusammenhang dem eine Menge verdankt. Also wer aus der Bibel argumentiert, ist ein Theologe. Aber wer ein gläubiger Christ ist, wird eben die Welt angucken mit den Augen dieser seiner christlichen Erziehung und wird dabei dann Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Aber begründen muss man das dann in der allgemeinen Sprache, also der Vernunft, die auch die gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen ist. Jetzt kommt es nochmal dazu, und das war jetzt unsere Sache, dass zugleich nochmal auch über Theologen geredet wird, und dann wird es zwischendurch auch theologisch. In der Regel signalisiere ich das aber irgendwie und sage jetzt theologische Klammer auf oder jetzt wird es theologisch oder so, weil ich das zwischendurch schon ausdrücklich dann auch mache, theologisch. Und dazu wäre jetzt noch was nachzutragen über dieses Verhältnis von Theologie und Lehramt. Also man kann auf der einen Seite sagen, erstmal, was man nicht sagen sollte, was aber Leute sagen. Es gibt Kollegen, die sagen, man hat auf gleicher Augenhöhe zu stehen, die Theologen und das Lehramt. Das ist natürlich Unfug, denn die Wahrheit kommt von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Das heißt, Offenbarung ist der entscheidende Punkt und die Weitergabe dort. Auf der anderen Seite, bloß das Nachsprechen, was das Lehramt tut, das ist, dann würde die Theologie ihre Aufgabe nicht erfüllen. Und zwar die Aufgabe, die ja auch dazu gehört zur Glaubensgeschichte der Kirche, dass es einen Fortschritt in den Dogmen gibt, im Dogmenverständnis. Berühmter Satz eben von Michael Schmaus, dem Dogmatiker hier von der Uni, der eben gesagt hat, jedes Dogma ist wie ein Wegweiser. Es geht nicht zurück dahinter, aber es geht von dort aus noch einmal weiter, dieser Erkenntnisfortschritt. Und der ist natürlich nicht möglich, wenn jetzt die Theologen bloß das wiederholen, was das Lehramt schon gesagt hat. Erst recht, wenn es nochmal kondensiert ist auf den Katechismus. Der ist nötig für andere Dinge, aber nicht für die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Wenn man, nenne also zwei Beispiele. Das eine war der ziemlich lange Streit darüber, wie ist das mit der Erbsündlichkeit oder Nicht-Erbsündlichkeit Mariens. Wo also die Franziskaner immer dafür eintraten, Maria kann unmöglich dem Teufel gehört haben, irgendwie eine Zeit lang als die vorgesehene Mutter für den Sohn Gottes, sondern für die kam das nicht in Frage. Die Dominikaner sagten, das kann nicht sein, denn Jesus Christus hat alle erlöst, also auch seine Mutter. Und so stritten die sich dann da sehr lange herum, bis einer auf die Lösung kam und sagte, Paradigmenwechsel, ich muss mir klar machen, was heißt Erlösung. Erlösung, denken wir immer, heißt jemand aus dem Dreck rausholen, aber Erlösung kann auch heißen, jemand von dem Dreck bewahren. Und dann hieß die Formel in dem Fall Vorerlöste. Und auf dieser Ebene konnte man sich dann einigen, sodass dann ja hinterher dann auch ein Dogma da verkündet wurde. Da waren dann die Dominikaner zufrieden, also es geschieht alles als Erlösung durch Jesus Christus, selbstverständlich. Aber Erlösung muss nicht heißen, dass ich da erst drin bin. Für wen das auch sehr wichtig war, war die kleine Therese. Diese junge Frau ohne jede große theologische Ausbildung, die ja dann der Papst zur Kirchenlehrerin erhoben hat. Die ihm auch sagt, es gibt also die Erlösung für die, die in der Sünde stehen und aus ihr befreit werden. Und es gibt die Erlösung, wie also bei ihr, dass sie das gar nicht unmittelbar hat oder erlebt, sondern einfach bewahrt worden ist. Die Bilder, die dorthin gehören. Und ein zweites Beispiel ist, dass im 19. Jahrhundert wiederholt Päpste feierlich davon geredet haben, dass die Religionsfreiheit ein Wahnsinn sei. Wenn das jetzt die Theologen nur nachgeredet hätten, weil das ja lehramtlich geäußert in feierlichen Texten, ne? Dann hätte es keine Erklärung des Zweiten Vatikanums gegeben über die Religionsfreiheit. Und so Leute wie die Pius-Brüder, die ihm das immer noch nachreden, sind ja deswegen ja auch in diese schismatische Situation gegangen, dass sie sagen, nein, wir bleiben Wort für Wort dabei und das kann nicht sein, dass man das ändern kann. Also es ist eine Aufgabe der Theologie, Dinge zu äußern, die im Gegensatz, oder sagen wir mal, die so noch nicht formuliert worden sind, sagen wir mal so, beim Lehramt. Und das ist auch das Wesen einer Institution, dass die sich nicht Innovationen einfallen lässt. Dafür ist eine Institution nicht da, sondern die bewahrt und trägt das auf und dann probieren die Theologen was, die theologischen Lehrer, und müssen eben dann, dürfen auch nicht zu zimperlich sein, auch mit sich nicht, kriegen dann sehr oft auch erstmal Ärger am Anfang damit, so wie Ignatius ja auch da vor der Inquisition eingesperrt worden ist oder so Geschichten. Und das muss man irgendwie hinter sich bringen. Und allmählich führt das dann auch zu was, dass tatsächlich sich dann auch im Lehramt was bewegt. Und dann ändern sich so Formulierungen, die also bis jetzt erstmal allgemein herrschen, weil man sich nichts dazu denkt, wo aber dann geändert werden muss. Dass das nicht jeder dieser Vertreter genauso sieht, das steht noch auf einem anderen Blatt. Ich war zum Beispiel schon ein bisschen verwundert, als ich da jetzt einen Text von Kardinal Müller gelesen habe, wo er schreibt, schließlich ist die römische Kirche Mutter und Lehrmeisterin aller Kirchen. Sie lehrt und wird nicht belehrt. Sie braucht von niemandem, so überlegen und zeitgemäß er sich auch vorkommen mag, erst auf den Begriff des rechten Glaubens gebracht werden, weil in ihr die apostolische Tradition treu bewahrt geworden ist und immer bewahrt wird. Natürlich kann man so sagen, aber das war die römische Kirche. nie gesagt hat, ist es Wahnsinn, Religionsfreiheit. Nicht? Also ich wundere mich ein bisschen über den Satz. Ich meine, ich wundere mich nicht so sehr, dass du, weil wir kennen uns. Also der war in seiner Kaplanszeit bei uns in der Pfarrei, also der Kardinal Müller. Aber wo das so als Position hier herauskommt, zu sagen, sie lehrt und wird nicht belehrt. Ich behaupte, dass jeder Belehrung braucht. Und zum Glück haben wir inzwischen Päpste gehabt, die sich auch entschuldigt haben, die Schuldbekenntnisse vorgelegt haben für bestimmte Thesen. Und ich will nur einen Text rausgreifen, der wirklich etwas problematisch ist, das berühmte Jakobitendekret aus dem Konzil von Florenz. Wo dort also gesagt wird, die Kirche, firmeter credit, also fest glaubt sie, bekennt und predigt, niemand könne außerhalb der katholischen Kirche nicht bloß die Heiden, sondern auch die Juden und die Heretiker und die Schismatiker könnten des ewigen Lebens teilhaft werden, sondern sie müssten gehen in ignem eternum, müssten sie gehen, also in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, wenn sie nicht vor ihrem Ende des Lebens der Kirche eingegliedert würden. Das ist ein massiv deutlicher Text. Da hat schon also Thomas das vorher etwas anders geschrieben, dass Gott das Heil aller will und so, dass das dort hingehört, aber in dieser Schärfe formuliert. Und dann habe ich jetzt nachgeguckt, in der schönen trinitarischen Dogmatik von Kardinal Müller, da geht er natürlich drauf ein und schreibt dann einfach nur kurz so, dieser Text ist zu interpretieren als Ausdruck der Untrennbarkeit des universalen Heilswillen Gottes vom Sakrament der Kirche und nicht als eine kategorische Aussage über das Endschicksal von Juden, Heretikern, Schismatikern. Und da muss man sagen, das klingt natürlich schon etwas sehr merkwürdig, wenn der Text, ich kann ihn auf Latein im Ganzen vorlesen, der ist so kategorisch wie nur was. Nicht? Also da muss man schon, glaube ich, mehr tun, als einfach bloß, damals war er ja noch gar nicht Kardinal, sondern noch Prof, nicht? In München. Ja, das, wie geht das da weiter an so einer Stelle? Dass er hier, der Satz genauso steht, also, dass sie des ewigen Lebens nicht teilhaftig werden können, sed in ignem eternum ituros, qui paratus est diaboloi, nisi ante finem vitae eustem eidem fuerint congrega aggregati, wenn sie also nicht vor ihrem Tod angegliedert würden der katholischen Kirche. Das ist ja einer der scharfen Texte, wo man bis jetzt immer noch vergeblich darauf wartet, dass mal jetzt einer der Päpste oder sagt, wie man das eigentlich lesen muss. Denn das reicht nicht, wenn jetzt ein Prof da schreibt, das muss man einfach so lesen, ohne kategorisch, wenn der Text kategorisch da steht. Nicht? Das sind ja schon Punkte, wo man sich fragen muss. Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich versuche ja immer die Verständnis. Wenn ich sowas höre, ich versuche ein Verständnis dafür auch.
So ist es.
Weil es gibt ja immer eine Beliebigkeit,
ja,
die der Mensch an sich selbst
so ist es.
Ja. Erfahren kann.
Ja.
Und natürlich von außen gesehen auch, er bewegt sich beliebig.
Ja, ja.
Und da entsteht ja eben auch gerade im Ritual, wenn etwas beliebig wird.
Ja. Dann ist es hin.
Unter Umständen nicht mehr zu den führen, die es mal gedacht haben.
So ist es. Ja, ja. Also ist völlig klar.
Ohne das verteidigen zu wollen.
Ich weiß schon. Naja. Nee, ist so. Und das steckte natürlich hinter. Das ist uns ja allen klar, so auf dem ganzen metaphysischen Hintergrund. Es gibt nichts, was ganz falsch ist. Also es hat immer was Gründe für sich. Die gibt es. Die Frage ist nur, ob ich vielleicht zu weit gehe in der Formulierung aufgrund dessen. Und hier ist ja der Unterschied der, was wir auch die Leute bis jetzt eben man vergeblich den Paulusbrüdern hat versuchen können zu sagen, dass eben die Kirche hier sich nicht geändert hat, sondern dass die Sache nur, deswegen hatte ich eben das Beispiel mit der Vorauserlösung, dass ich ein neues Paradigma brauche, um es unterzubringen. Klassischerweise hat man nämlich so gesagt, die Wahrheit hat alles Recht und der Irrtum hat keine Rechte. Das war also der Satz, auf den bezogen sich die Päpste und auf die bezogen sich auch die Leute, die das nicht geändert haben wollten und die heute auch gegen diesen letzten Text des Konzils sind. Der sagt, also die Wahrheit hat alles Recht und der Irrtum hat kein Recht. Und die Kirche hat dann so argumentiert, wenn sie die Minderheit ist in einem Staat, dann verlangt sie mit Berufung auf das Naturrecht, dass ihr auch eingeräumt wird, die Freiheit, ihrem Kult zu dienen, weil alle Kulte das dürfen. Wenn sie aber in der Mehrheit ist, dann schafft sie es ab. Denn zwar müssen alle Minderheiten eigentlich berücksichtigt werden, aber wenn es hier darum geht, dass die anderen ja eine falsche Ansicht haben, dann ist es genauso schlimm, wie wenn die Geld fälschen würden. Das ist das Argument von Thomas zum Beispiel gewesen. Und wenn ich Geld fälsche, dann geht die Wirtschaft kaputt und deswegen werden die Geldfälscher der Todesstrafe also ausgeliefert. Und wenn jemand die Wahrheit verfälscht und damit die Leute daran hindert, zu der richtigen Kirche zu gehören, dann ist das genauso schlimm oder noch schlimmer. Also müssen die beseitigt werden. Nicht die Heiden, aber immerhin die Heretiker. Weil man nicht glauben konnte, dass jemand freiwillig guten Willens ein Heretiker sein kann. Sondern das geht eigentlich nur schuldhaft. War so die Vorstellung. Also das sind, und da haben jetzt eben hat die neue Partei gesagt, aufgrund dieser Überlegungen, auch der Theologen vorher, wovon ich eben sprach, haben gesagt, weder Wahrheit noch Irrtum hat Rechte. Rechte haben Menschen. Und Menschen haben ein Recht darauf, ihrem Gewissen zu folgen. Sodass also hier auf der Oberfläche, Wittgenstein hat von Oberflächengrammatik geredet, dass auf der Oberfläche tatsächlich das Gegenteil von dem gesagt wird, was vorher wurde, darauf stützen sich also die Leute von Lefebvre und so weiter, das ist ja das gerade Gegenteil als vorher, das kann ja einfach nicht stimmen. Während die Verteidiger sagen, nein, das ist überhaupt nicht das Gegenteil, das ist nur an der Oberfläche so, also man muss genauer gucken, wer hat hier Rechte, wer hat hier keine Rechte, wie muss ich das formulieren, sodass diese merkwürdige Haltung, man selber beruft sich darauf, auf die Rechte des Einzelnen, wenn man in der Minderheit ist. Aber sobald man in der Mehrheit ist, dann hat man das durchzusetzen, dass die anderen keine Rechte haben. Diese merkwürdige Sache, die geht eben nicht mehr. Die ist weg. Aber wie gesagt, das war ganz massiv in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch. Und da stand dahinter ganze Modernismus, Auseinandersetzung mit den Denunziationen und all diesen fürchterlichen Dingen, die damals passiert sind, noch hinein bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, wo zum Teil auch deutsche Jesuiten eine ungute Rolle gespielt haben mit Denunziationen und Weiterreichen oder so. Von dort her war auch Gordini so verletzt, weil er auch einige seiner Professoren so verloren hat. Die verloren ihren Lehrstuhl, wurden Beichtväter in Nonnenklöstern oder so. Weil man ihm gesagt hat, das geht zu sehr in die Moderne hinein. Auch Blondel stand ja dauernd im Schatten und der Bedrohung, so wie vorher Kardinal Newman, weil der also seinen konservativen Kollegen nicht so gefiel in England.
Bitte? Ich frage an Blondel, wie würde diese Auffassung umgehen mit der Frage des Heils derjenigen, die vor Gründung der Kirche
eben, das war ja auch so ein Punkt, wo da kommen wir noch auf den zweiten Punkt, der neu eingeführt worden ist. Hier hat man ja dann gesagt, die Protestanten sagen zum Predigen, das sind halt die Protestanten, die Katholiken haben gesagt, der Abstieg in die Unterwelt holt dort die Leute heraus. In der Ostkirche geschieht das triumphal, wenn Sie sich mal die Bilder angucken, während sonst, das heißt, wir haben inzwischen hier in Deutschland von Hans-Urs von Balthasar her diesen Gedanken des Karsamstags, also dass der Tag ist, an dem Christus wirklich ganz tot ist, um es so auszudrücken. Aber traditionell hat man gesagt, nein, er geht herunter und befreit Adam und Eva und die Väter oder alle die dort warten und jetzt befreit in den Himmel kommen können. Davor gab es, wenn Sie zum Beispiel Dante lesen, da gibt es eben einen doppelten Limbus. Limbus ist also ein Randbezirk, so am Rand. Einmal den Limbus Patrum und dann den Limbus Puerorum. Limbus Puerorum betrifft die ungetauften Kinder. Augustinus war der Meinung, die kommen alle in die Hölle. Wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle. Andere haben gesagt, das kann nicht gehen. Also haben sie gesagt, die kommen an einen Ort, wo sie auf natürliche Weise leben können. Sie können natürlich nicht in den Himmel kommen, weil sie nicht getauft sind. Aber sie können auch nicht in die Hölle, sondern die sind in das, was dann im Deutschen Vorhölle hieß. mit dem Namen. Nicht? Wo sind, und dasselbe ist dann zum Beispiel für Vergil, wenn Sie Dante lesen. Nicht? Der Vergil begleitet den Dante bis auf die Spitze des Läuterungsberges und dann verabschiedet er sich, schwupp, weg ist er und wieder unten in der Vorhölle. Und inzwischen hat's ja dann, hat einer der Päpste ja eine Arbeitsgruppe einberufen, die sollten darüber nachdenken und haben das eben ziemlich offen gelassen jetzt und haben gesagt, nein, das muss man nicht so sehen, das kann auch anders sein. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, jeder Mensch trifft selber eine Entscheidung im Tod, in der Begegnung mit Jesus Christus, für oder wider. Weil anders kann man nicht in den Himmel kommen. Also es geht auch nicht automatisch so, dass die Leute denken, wenn ein Kind stirbt, das ist ein Engelamt und man kann es gleich im weißen Sarg begraben, weil es ja noch nichts Böses hat tun können. Das reicht natürlich auch nicht. Sondern es geht schon darum, dass ein Freiheitswesen sich entscheidet, sich lieben zu lassen und zu akzeptieren, welches Schicksal ihm auferlegt wird. Sodass der erwachsene Mensch vielleicht mit Gott zu rechten hat darüber, was er ihm alles zugemutet hat in einem langen Leben, an Schmerzen, an Versuchungen und dergleichen. Und dass so etwas wie diese Kinder, angefangen bei den unschuldigen Kindern, deren Fest der 28. Dezember ist, ne, dass die nicht leben dürfen und das also hinnehmen müssen. Das wären also die Fragen. Und deswegen habe ich eben vor Jahren mal einen Text gemacht, so einen Vorschlag für die Verabschiedung von zum Beispiel von Frühgeburten, Fehlgeburten oder so etwas, dass man sagt, man müsste hier statt dieser Übernahme der Reinigung der Mutter, so nach dem alttestamentlichen Riten, gab es ja bei uns mal den Muttersegen dann, zeitlang danach, durch die Unreinheit der Geburten, so wurde das ja dann so gesagt, damit sie dann wieder liturgiefähig wird, sondern ein Abschied von den Ungeborenen, wo ich vorgeschlagen habe, drei Teile. Erster Teil, Rachel weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, also dieser Schmerz des Verlustes. Im zweiten Teil ein Gebet für das Kind, dass es in richtiger Weise das akzeptiert, sein Schicksal, dass es Gott, wenn man so sagen will, verzeiht, dass es nicht leben darf und wenn es abgetrieben worden ist, den Abtreibern verzeiht, denn ohne Verzeihen kann man nicht in den Himmel kommen. Ne? Sodass das in den zweiten Teil hingehören würde und im dritten Teil dann die Erwartung, die Hoffnung auszudrücken, dass dieser junge Mensch, er oder sie, da schon vorangegangen ist, um die Wohnungen zu bereiten. So wie Jesus das in der Abschiedsrede sagt seinen Freunden. Nicht? Er sagt, ich gehe schon mal und bereite euch die Wohnung vor. So diese drei Teile, das fanden die Leute auch ganz nett. Das ist auch zweimal oder dreimal nachgedruckt worden, einmal im Krankendienst oder so. Aber passiert ist nichts. Ich habe extra noch reingeschrieben gehabt, dann bräuchte man keine Beerdigung machen. Das macht ja wieder bloß ein Gewerbe und kostet wieder was. Tatsächlich haben wir aber das bekommen heute. Und wenn das natürlich die Eltern tröstet, okay. Nicht? Aber das andere hätte ich gefunden, würde reichen. Also, dass man das so hineinnimmt für das Schicksal derer, die eben jetzt nicht getauft sind, entweder weil sie überhaupt vor Christus gelebt haben oder nach Christus ohne Berührung mit. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass nach der Überzeugung der ganzen Kirche damals man davon ausging, wer nicht getauft wird, kommt in die Hölle. Das war die ganze Energie, die einen Franz Xaver gepeitscht hat. Der ist in diesen kleinen Booten, die hatten, ist der gefahren eben bis nach Japan und hat alle diese ganzen Strapazen auf sich genommen und hat getauft vom Morgen bis zum Abend, bis ihm der Arm runterfiel, weil er sagte, wen ich nicht getauft habe, der kommt in die Hölle. Ich muss gestehen, ich wäre da erst gar nicht losgestartet, weil ich sage, was soll's, einen kann ich retten, viel mehr nicht, also so ein Typ wie ich bin, ich könnte das nicht. Toll, dass der das halt konnte. Und dann hat er ja dann so einen japanischen Adligen gehabt und wie er das Wasser gerade drüber gerossen wollte, sagte er nochmal, ja, und was ist mit meinen Ahnen? Tja, sagt der Franz, tut mir leid, die sind in der Hölle. Und dann hat er gesagt, dann gehe ich auch dahin, ich gehöre zu meinen Leuten. Und erst das letzte Jahr, als er da schon auf der Insel gewartet hat vor China, ob er dort hineinkommt, da ist er dann gestorben. Da haben wir ja auch nochmal den Briefwechsel mit seinen Nachfolgern und so. Da klingt zum ersten Mal an, das kann doch eigentlich nicht sein. Gott will doch also, dass alle gut kommen und da muss es doch außer diesem regelmäßigen Weg auch irgendwelche außergewöhnlichen Wege für Gott geben oder so, wo das auftauchte dann. Aber das haben Leute tatsächlich Jahrhunderte so geglaubt. Und das Lehramt hat es auch nicht geändert. Ne? Bis man eben dann anfängt, unter diesem Druck zu arbeiten. Und einer dieser Punkte war tatsächlich Briefe eben auch an Paderaner. Sein erster Aufsatz dazu hieß dann der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Und daraus wurde dann nachher die Rede von den anonymen Christen. Weil ihm Leute geschrieben haben, was ist mit meinem ungläubigen Sohn, was ist mit meinem aus der Kirche ausgetretenen Bruder, was soll da eigentlich werden oder so. Und dass er da eben versucht hat, eine Antwort zu formulieren. Bitte?
Thomas von Aquin spricht schon von der Begierde Taufe.
So ist es. Der spricht schon von der Begierde Taufe, da war das schon gesehen, aber das stand dann dort als eben seine Meinung.
Und da steckt auch schon der Schlüssel drin, dass die Kirche nicht identisch ist mit der sakramentalen Welt.
Genau. Genau, nicht? Steckt da alles drin, aber das sagen wir jetzt heute. Eben nicht, aber das haben die damals auch, also die römischen Leute, auch die römische Kirche hat das erstmal nicht gesehen, nicht? Sondern hat ihren Maßnahmen und dem, was sie getan hat, sich noch anders verhalten. Es taucht immer schon mal auf, weil es eigentlich drin steckt. Also man braucht da keine neuen großen Offenbarungen, sondern man muss nur geschenkt kriegen, einen neuen Blick für die Dinge. So geht es auch, aber die geht eben nur so, dass Einzelne davon berührt werden und dann ist die Frage, wann geht die Kirche darauf ein? So wie die Ordensgründer ja auch, das sind immer die Antworten auf Nöte der Zeit, wo dann irgendjemand von Gott gerufen wird und sich darauf einlässt. Und die Frage ist dann, gegen welche Widerstände stimmt dann eben auch der Papst zu und die römischen Behörden zu oder so, was manchmal sehr lange dauert. Ganz besonders lang hat es ja wirklich bei den englischen Fräulein gedauert, nicht? Wo im letzten Jahrhundert, bis in die Mitte der 80er Jahre, Anfang des Jahrhunderts noch nicht mal die Gründerin überhaupt nennen durften, die Schwestern. Nicht? Das muss man dann auch mitsehen.
Also meine Frage ist eigentlich auch in die Richtung, ab wann ist dieser furchtbare negative Aspekt da reinkommen, weil der Hades früher, der Ausgangspunkt war ja nicht negativ belastet.
Ja, ja, also Schatten ist natürlich...
Es war nicht Leben, aber es war nicht Hölle.
So ist es, es war nicht Hölle.
Wann kommt diese Einsamkeit oder dieser Gedanke?
Ja, der ist schon alt entstanden. Die haben zum Beispiel, ja, eben schon beim, fangen wir mal an, schon beim alten Homer gibt es in der Unterwelt Strafen für die Frevler.
Also Tartarus gab es von da schon.
Ja, ja, ja. Und das taucht dann auch auf im Judentum, in der Makkabäerzeit, wo ja überhaupt der Gedanke auch auftaucht, dass ich beten kann für die Verstorbenen. Da steht das ja zum ersten Mal. Vorher haben die gesagt, Tod ist Tod und aus und weg und haben sich nichts dabei gedacht. Als jetzt bei diesen Kriegen so viele junge Leute starben, haben die angefangen nachzudenken. Und da ist dann in der Zeit auch ja der Gedanke herausgekommen, der Schöpfung aus nichts fängt an sich zu entwickeln. Und gleichzeitig mit diesem Gedanken Schöpfung aus nichts, das haben sie in der Genesis nicht. Schöpfung aus nichts. Ne? Das kommt erst jetzt und da kommt dann auch der Gedanke heraus, dass die Toten wieder lebendig gemacht werden können, wo die Mutter von den sieben Söhnen, das den Söhnen sagt, Gott, der hat alles aus dem Nichts geschaffen, der kann auch euch wieder das Leben geben. Ne? Da kommt das und da spitzt es sich dann noch zu, wie in der Predigt Jesu, wer eben nicht Ja sagt, der kommt dann dorthin, wo Zähnen und Heulen und Zähneknirschen ist und wo sie in die Finsternis geworfen werden oder so. Die Gleichnisse sind ja dann ganz deutlich bei ihm da, von Anfang an. Was neu ist, ist später, das kommt erst um 1000 rum, die Idee mit dem Fegfeuer. Also, dass es nicht bloß Himmel und Hölle gibt, sondern dass wir zwar grundsätzlich jemand schon mal Ja gesagt haben kann, aber dass dieses Ja ihn noch nicht im Ganzen durchdrungen hat. Er realisiert es noch nicht genug. Er hat es zwar grundsätzlich, aber das jetzt auch in die kleine Münze des Alltags, in dieses einzelne Verhalten umzusetzen, das ist noch nicht geglückt. Und da muss das nachgeholt werden. Das kommt später, aber Himmel und Hölle war klar. Und dann eben irgendwann der Gedanke, nachdem es also in dieser Schärfe von Augustinus so nicht geht, dass da die Leute alle in die Hölle kommen, wenn sie nicht getauft sind, dann eben diese Gedanke bis hin eben zu der sogenannten Begierdetaufe, von der eben Thomas dann spricht. Indem er eben sagt, wenn da jemand seinem Gewissen folgt, kann man sagen, wenn er wüsste, dass das der Weg wäre, würde er es sofort tun und das würde ihm auch reichen. Das war aber seine Formulierung von einem netten Italiener. Andere denken da anders, nicht? Und waren da einfach entschiedener und haben gesagt, nein, Schluss. Und deswegen war das kein Gedanke für den Franz Xaver. Das war ja ein Spanier, nicht? Und das ist nochmal eine andere Weise, also die Welt zu sehen, bis hin in die Härte der Sprache, nicht, die dort gegeben ist. Muss man einfach so sehen, dass das da hineingehört. Also, sodass man deswegen, meine ich schon, an Punkten mit aller Vorsicht oder so anfangen kann. zu sagen, wie ist das, sodass es ja sogar auch denkbar schon ist, ob es wirklich jetzt hingehört, ist eine andere Sache. Natürlich kann kein Katholik sagen, ein Dogma ist falsch. Aber es könnte jemand mit Gründen sagen, dass es als Dogma verkündet wird, war falsch. Das sagen zum Beispiel viele ernsthafte Leute, zum Beispiel für die letzten beiden Mariendogmen, weil die ja nicht bloß, also die evangelische Christenheit nicht besonders beglückt haben, obwohl ja Luther selbst ein großer Marienverehrer war, sondern die Ostkirche auch, die eben da überhaupt nicht damit einverstanden sind, mit diesen Dogmen. Man sagt, war das wirklich nötig oder richtig oder gut, das zu machen? Viele werden sagen, ja, ja, das ist ein Segen und eine Hilfe und ein Zeichen in unsere Zeit hinein. Aber es gibt doch Leute, die sagen, hätte man besser gelassen. Und das kann man sagen, ohne dass man dann das Urteil einstecken müsste, du gehörst nicht mehr zur Kirche oder so etwas. Nicht? Das müsste man also schon sehen. Dass also Texte nicht bloß weiterzuentwickeln sind, dass sie missverständlich sein können, sondern dass man sogar sagen kann, dass es überhaupt als Dogma verkündet wird, kann man diskutieren. Ich will das jetzt hier nicht anfangen, sondern ich bin ja immer noch bei dem Punkt, wo gibt es ein vernünftiges, bescheidenes, demütiges, aber auch mutiges Miteinander zwischen Lehramt und Theologie. Nur das war ja mein Gedanke, weil gerade in Deutschland hier, eben dem Land der Reformation und der Rebellion, drängt sich natürlich für viele dieser Gedanke vor, meinen theologischen Kollegen, zu sagen, man ist nur dann ein richtiger Theologe, wenn man da, also Rom da dauernd angreift oder so ähnlich. Wo ich sage, das muss nun wirklich nicht sein. Aber dass natürlich dann so ein Satz, wie ich ihn hier vorgelesen habe von Kardinal Müller, dann nicht besonders hilfreich ist, das erlaube ich mir auch zu sagen. Die können gar nichts lernen. Natürlich können die lernen. Jeder kann was lernen. An jeder Stelle. Das hätte ich nicht so geschrieben. So, das wollte ich dann nur so einschieben an diesen Punkt. Und dann also jetzt gucken, jetzt sagt also der Paterner hier, also hier muss es jetzt um die Praxis gehen, die hier hingehört. Also die Gotterfahrung der Welt, er formuliert das so und sagt, die Liebe zu Gott, die die Welt untergehen zu lassen scheint, ist Liebe der Welt, die die Welt mit Gott liebt und so erst ewig aufgehen lässt. Das ist das, worum es also geht, sagt er auch in den Exerzitien. Also es geht um die Praxis. Und das verstehen viele nicht, dass man also die ignatianische Mystik verstehen muss als ein Suchen und Finden, und zwar in einem doppelten Sinn. Gott suchen und Gott finden fällt erstmal schon mal zusammen. Denn wer Gott sucht, der hat ihn eigentlich schon gefunden in einer bestimmten Weise, oder noch besser gesagt, er ist schon von ihm gefunden worden, dass das hier drin steckt. Und so schreibt dann auch Ignatius an den Provinzial in Portugal zum Gebet der Jesuitenstudenten dort: Sie könnten sich darin üben, die Gegenwart unseres Herrn in allen Dingen zu suchen, wie im Umgang mit jemandem, im Gehen, Sehen, Schmecken, Hören, Verstehen und allem, was wir tun. Denn es ist wahr, dass seine göttliche Majestät durch Gegenwart, Macht und Wesen in allen Dingen ist. Und diese Weise zu meditieren, indem man Gott in allen Dingen findet, ist leichter, als wenn wir uns zu den abstrakteren göttlichen Dingen erheben und die wir nur mühsam gegenwärtig halten können. Er sagt, immer da jetzt eine große Trinitätsmystik anfängt, sagt er, ist erstmal so, jetzt in dieser Stunde ruft mich Gott zu dieser oder jener Aufgabe und dann soll ich die mit ihm anfangen. Das ist die einfachste Methode. Das ist hier gemeint. Also wer so sucht, der ist gefunden, dass das hier hingehört. Wie bei der Vater unser, bitte dein Wille geschehe. Gottes eigentlicher Wille ist, dass wir uns von ihm geliebt wissen. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, dass nur das möglich ist. Damit ist also das genannt. Ich finde also nicht einfach Gott, sondern ich finde seinen Willen. Das ist das, was zum Beispiel dann der Jesuit Stierli, einer so der großen Ignatius-Forscher, dann herausgestellt hat, diese Einheit von Suchen und Finden als die Einheit von Aktion und Kontemplation. Das ist ja die große Frage, Aktion und Kontemplation. Biblisch steht an sich die Aktion im Vordergrund. Griechisch steht die Kontemplation im Vordergrund. Ich behaupte, dass das von dort her kommt, weil die Griechen so die Welt so schrecklich fanden, so dramatisch. Und von dort her verstehe ich dann so ein Wort von dem Pythagoras, dass er sagt, eben die Welt ist ein Drama und die Besten sind die, die Zuschauer sind. Das heißt, die halten sich heraus und gucken nur zu. Das taucht dann nochmal auf beim Nietzsche in seinem ersten Buch über die Geburt der Musik aus der Tragödie, dass er sagt, die Welt kann nur ästhetisch gerechtfertigt werden. Also ich muss erklären, das ist gar nicht wirklich, sondern das wird erzählt oder vorgeführt, weil er feststellt, Schmerzen in der Literatur hat man gerne und in der Musik auch, solange sie nicht wirkliche Schmerzen jetzt sind. Man hat sogar vergangene Schmerzen, sogar wirkliche Schmerzen gern, wenn sie vorbei sind. So eine alte deutsche Redensart. Gehabte Schmerzen hat man gern. Erzählen manche Leute stundenlang davon. Ne? Also wo das da hineingehört. Sondern hier geht es darum, dass ich das also so mache und dass jetzt Ignatius genau versucht, eine Contemplativus in Actione, heißt seine Formel. Also, dass ich in der Aktion, im Handeln, meditativ bin. Darauf muss es eigentlich kommen. Also gegenüber dieser bekannten Entgegensetzung von Maria und Martha, die eben in der ganzen Tradition so dargestellt wird, zum Teil falsch übersetzt, denn da steht im Griechischen nur, sie hat den guten Teil gewählt. Sie können in vielen Übersetzungen lesen, den besseren oder so. Steht nicht da. Nicht? Steht also den guten Teil gewählt. Und es gibt ja eine berühmte Predigt von Meister Eckhart, der sogar die Sache andersrum darstellt und sagt, Martha beschwert sich gar nicht, sondern die macht Jesus nur darauf aufmerksam und er möchte doch bitte Maria nicht in dieser Frühphase sitzen lassen, dass die da bloß zu seinen Füßen sitzt und nichts tut, sondern dass die lernt, Contemplativus in Actione zu werden. Und dass die Antwort Jesu also dann zu lesen ist wie, keine Sorge, dafür sorge ich schon. Nicht? Also so in dieser berühmten Predigt von Meister Eckhart, wo das so steht. Aber sonst herrschte weitgehend dieser Gedanke, das Kontemplative ist was Höheres und was Besseres. Bis heute, dass die Leute sagen, Beten ist schlicht für primitivere Leute, der höhere Schritt ist Meditation, Kontemplation. Das andere ist noch dialogisch gegenüber oder ich bin nochmal untergeordnet und das sind noch Phasen, die überholt werden müssen, wo das aufgegeben werden muss. Und dass das hineinkommt und das will er, also eine Kontemplation der trinitarischen Mystik, die zugleich eine in der Arbeit ansetzt. Und am Schluss der Exerzitien gibt es ja dann diese Meditation zur Erlangung der Liebe, wo Ignatius den Exerzitanten extra dazu auffordert, zu meditieren, wie Gott für mich tätig wird, wie er für mich arbeitet im Regen und in der Sonne und in all dem oder so. Er korrigiert sich dann extra und sagt, sich so verhält wie ein Arbeitender, damit die Leute ihm nicht unterstellen, Gott arbeitet, denn der hat es ja wirklich nicht nötig, der muss ja nur so machen. Nicht? Aber wo er das so dann schreibt und korrigiert, sich sagt, sich so verhält wie ein Arbeitender für mich, der sich da kümmert um mich. Also das klingt ganz neuplatonisch, hat aber nichts von diesem Intellektualismus, der hier drin ist, sondern tatsächlich meint, dass ich in jedem Moment den Willen Gottes für mich in diesem Moment eigentlich herauskriegen muss. Die Bilder, die er dafür findet, sind dann oft übersteigert, auch Jesus schon, das wissen wir. Zum Beispiel, wenn er sagt, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, ich weiß nicht, welches ist, das wird immer noch erklärt, welches ist, weil man dann so mit dem Handrücken schlägt dann noch. Also, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm die andere hin und er selber tut es ja nicht vom Hohen Rat. Da sieht man, das ist also nicht buchstäblich gemeint. Wörtlich ist schon alles gemeint, aber nicht buchstäblich. Sondern gemeint ist mit so einer zugespitzten Erzählung, handle in jedem Moment so, wie Gott es von dir will. Lass dich nicht von deinen Affekten, von deiner Aggression, von deinem Zorn, deiner Gereiztheit, was weiß ich, bestimmen, sondern lass dich vom Willen Gottes bestimmen. Und er kann von dir verlangen, und die Situation kann es verlangen, die andere Wange hinzuhalten. Es kann sein, dass die Situation von dir verlangt, zu sagen, habe ich Unrecht geredet, beweise es mir. Wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Und es kann sein, dass ich zurückschlage, sonst bin ich schon schuld, dass er den Nächsten in den Hintern tritt. Und ich habe den nicht in seine Schranken verwiesen. Also dass es nicht darauf ankommt, was ich jetzt gern möchte oder meine Affekte, sondern dass ich tue, und das kriege ich raus, meint Ignatius, wenn ich eben intensiv lebe als Contemplativus in Actione, wenn ich 2 Jahre Noviziat und dann hinterher, also 40 Tage die großen Exerzitien und all dem, dann so in der Lage bin, eigentlich vom Morgengebet her und der Mittagsbesinnung oder so, so vor Gott zu stehen, um das so auszudrücken, dass ich mitkriege, was er von mir will. Das ist so seine Vorstellung. Und das ist gemeint mit Gott finden in allen Dingen. Und das meint eben Rana, wenn er von dem kommenden Christen als ein Mystiker spricht. Das heißt, dass er in dieser Weise hier die weiß, dass er immer mit Gott zu tun hat. Beim Gewissen heißt das dann von Augustinus, er ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. In der 50. Sure habe ich schon zitiert, Gott ist uns näher als die Halsschlagader. Und dass man gucken muss, die sogenannte Gottesferne kommt nur von dort her, dass er uns so nah ist. Das merken wir ihn nicht. Weil wir brauchen in der Regel die Leute mit dem Abstand. So wie es so einen blinden Fleck gibt, auch mit dem Rückspiegel. Nicht? Wenn man zu nah dran ist, sieht man es nicht. So dass man also da Gott einfach nicht mitkriegt, weil er uns zu nah ist. Er steht mir nicht gegenüber, sondern er ist innerer als mein Innerstes und mir näher als meine Halsschlagader oder so. Und dann meint man, der wäre gar nicht da. Stimmt aber nicht. Dass man das mitsehen würde. Das ist das, was er hier zum Ausdruck bringen will. Und in dieser Zuspitzung kriegt es bei Levinas kriegt es dann die Zuspitzung, die mir zu weit geht. Der sagt dann, ich habe mich überhaupt nicht auf Gott zu richten. Er sagt, der Satz, in dem Gott zum ersten Mal ins Wort kommt, heißt nicht, ich glaube an Gott, sondern hier bin ich, den Hilferuf des anderen. Dass das dahin gehört. Und dann eben dieser berühmte Satz, den ich ja so liebe von ihm, Gott häuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte in jedem Moment. Was mehr ist, als alle Güter, mit denen man uns überhäufen könnte. Und wo das dann hingehört. Also, und wo dann auch eben Paterana dann schreibt, wenn wir von Liebe hören, ist es gut, nicht zu ausschließlich an die holde Verzauberung der Liebe zwischen den Geschlechtern zu denken, sondern Matthäus 25, an die Liebe, die alltäglich und manchmal bitter ist, die das Zeichen des Kreuzes an sich trägt und zu der auch die eheliche Liebe gelangt, wenn sie reif und getreu werden will. Du hattest ja einer der Rabbinen gesagt, man darf nicht sagen schlimm, wenn also einen so etwas trifft, aber man darf sagen bitter. Einer von den Chassidim hat das so gesagt. Man darf nicht sagen schlimm, wenn Gott einem da was zuschickt. Wir haben das bei uns ja auch im Deutschen, diese Redensart, nicht? Heimsuchung. Das hieß mal, Maria kommt begeistert zu Elisabeth und der Johannes hüpft im Schoß, also Elisabeth. Während heute heißt Heimsuchung, na besser nicht. Das sind Seuchen, das sind Krankheiten, das sind Unglück. Das nennen wir heute Heimsuchung. Und dass er das wieder aufnimmt und sagt, das gehört tatsächlich hinein, diese Bitternisse oder so, die stecken da auch mit drin. Aber das Entscheidende ist, dass er da kommt. Simon Weil drückt das an einer Stelle mal so aus, wenn man dann nach langer Zeit wieder einen Freund trifft und der umarmt einen zu fest oder drückt einem die Hand zu sehr, das ist einem vollkommen wurscht, er ist jetzt da. Und sagt das, von dort her muss man also da auch mit dem Schmerz nicht so umgehen, während wir heute ja wieder eine ziemlich wehleidige Zeit haben. Das Schlimmste scheint der Schmerz zu sein heute. Also noch Heine hat ja so formuliert gegen Schiller, das Leben ist das Höchste und der Tod ist das Schlimmste. Man hat heute den Eindruck, der Schmerz ist das Schlimmste. Deswegen kämpfen ja die Leute dafür, dass sie sich vorher umbringen dürfen. Nicht? Dass das eigentlich das Schlimmste heute ist.
Aber weil vielleicht eine bestimmte Furcht nicht gelebt wurde und dadurch auch dann führt das zu dieser Gegenwart.
Ja,
dann
ja. So ist es. Nicht? Ja, nicht? Da geht's. Ja, ja. Ja, ja, ja. Es kommt mir tatsächlich, meine ich, also so vor, das sitzt da drin und da muss man eben gucken, wie geht das und in welcher Form jetzt weiter dann an der Stelle. Nicht? Also, dass man das wirklich aufnehmen muss, dass das hier zusammengehört. Und dann bei Levinas heißt das dann so, die Ethik ist nicht die Folge der Gottesschau, sie ist diese Schau selber. Die Ethik ist eine Optik. Schreibt er. Gegen die abendländische Tradition, wo sie ja zuerst die Metaphysik, also zuerst die Theorie, und dann kommt am Schluss hinterher irgendwie die Ethik. Und da kommt dann natürlich auch die aristotelische Ethik und die Freundschaft als das höchste Gut oder so. Aber das kommt alles erst dort. Es kommt nicht in der Metaphysik vor oder in den anderen Geschichten. nicht? Und zusätzlich, während Levinas ja wieder umdreht und sagt, nein, das ist die eigentliche Mitte, und das wendet er dann auch für die Religion an. Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist. Sagt er, connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire. Das ist also die Formel, in der er das festlegt und bestimmt. Und von dort her kann dann eben Rana auch schreiben, also von dem ewigen Wunder des Alltags, und nennt dann die kleinen Dinge Wassertropfen, in denen sich der ganze Himmel spiegelt. Also diese Umsetzung des großen Scheins in das Kleingeld des Alltags. Eine schöne Schrift von ihm, alltägliche Dinge. Nicht? Es ist schnell gesagt, also Hochzeit gefeiert oder Priesterweihe oder Profess oder so etwas. Die Frage ist, was mache ich mit den Münzen im Kleinen? So wie das also Rilke im Malte Lauritz Brink mal anspricht. Er sagte, er war wie jemand, der eine neue Sprache hört und sich fieberhaft vornimmt, in ihr zu dichten. Aber dazu muss er sie jetzt erst lernen, und er muss also dieses Gold der Begeisterung umwandeln in das klumpige Blei der Geduld, schreibt er. Nicht? Also dieses Gold der Begeisterung umwandeln in das klumpige Blei der Geduld, um das jetzt im Einzelnen zu lernen zu können, ob nun im Gottesverhältnis oder in einer menschlichen Beziehung.
Aber gilt das nicht? Wenn ich jetzt stimmig mit Gott handle, würde ja auch, ähnlich wie in der Kunst, die Vorbereitung.
So ist es.
Wenn da nichts gewachsen ist, also wenn jetzt, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Schönheitsempfindung ist, dann, wenn ich die vertieft habe,
ja,
bis in alle Strukturen, mhm, bis ins logische, ja, System hineinsammeln, mhm, dann spricht ja das auch dann eher aus mir. Weil so leicht ist es das nicht, wie der Levina sagt, das geht nicht einfach so.
Nein, das geht überhaupt nicht so. Nicht? Genau so. Nicht? Und das ist eben das, was da unterblieben ist, muss dann, das heißt Fegfeuer dann. Also nach diesem Namen, den da einer der Päpste, ich glaube Gregor hat er geheißen, der das dann um 1000 rum also eingeführt hat und das aufgenommen hat. Nicht? Aber jetzt, ich sehe, es ist schon wieder Pause. Vielen Dank. Wenn Sie es nicht sind, machen Fenster auf, dann müssen Sie das.